Gelungene Glaubenskommunikation ist für mich, wenn das, was ich der anderen Person von mir mitteilen möchte, bei der anderen Person in aller Offenheit ankommt, sodass sie daraus für sich eine eigene Glaubenskommunikation entwickeln kann. Bei diesen Zweifeln, die ich hoffentlich, das meine ich auch so, bis an mein Lebensende noch habe, die sind für die Glaubenskommunikation, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Anteil zur Selbstreflexion auch. Wenn Leute bei mir in Workshops oder sowas sind und die sagen, ja, wie soll ich das alles noch machen? Dann sage ich ja, fordert dafür einen Stellenanteil. Das ist pastorale Arbeit, das ist Seelsorge und da passiert so viel Kirche und dazu sagen, das müsst ihr irgendwie nebenbei machen, funktioniert leider nicht.
Hallo und einen schönen guten Tag. Das ist der Yid Podcast, der Podcast für Glaube, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Gregert und diesmal zu Gast ist Eva Gutschner. Eva ist freiberufliche Content Creatorin, Beraterin und Autorin und sie ist Referentin für digitale Glaubenskommunikation im Bistum Osnabrück. Als solche ist sie auch zentrale Ansprechpartnerin und Koordinatorin des Content-Netzwerks Das Bodenpersonal, eines unserer Partnernetzwerke von Yid. Schön, dass du da bist, Eva.
Schön, dass ich da sein darf.
Eva, es ist inzwischen schon eine echte Tradition geworden, dass wir unsere Podcasts lang folgen, alle 14 Tage immer erstmal mit einer Schnellfragerunde anfangen. Durch so ein Frage-Antwort-Spiel sollen unsere Gäste ein bisschen persönlich vorgestellt werden. Es gibt 7 Fragen, jedes Mal ganz neue, frisch ausgedacht, exklusiv für dich, die du spontan beantworten sollst. Wärst du bereit?
Mhm, ich bin bereit.
Dann geht's los. Frage Nummer 1. Du hast in Münster studiert. Wilsberg oder Münsteraner Tatort?
Münsteraner Tatort. Jeden Fall. Favorite.
Und das Wohnhaus steht gar nicht in Münster, habe ich gelernt, lustigerweise, ne? Das zumindest das frühere war in Köln, tatsächlich, von den beiden. Ja.
Also aber trotzdem war es immer sehr aufregend, wenn in Münster gedreht wurde. Vor allen Dingen, wenn Tatort gedreht wurde, war es sehr aufregend. Das haben eigentlich immer alle früh genug mitgekriegt. Und dann ist man doch mal ein bisschen mit dem Radl mal irgendwo da vorbeigefahren.
Oder mal durchs Bild, womöglich, wenn es möglich war.
Ja, das ist mir nie gelungen, aber...
Für alle, die das nie gesehen haben, es geht um einen Professor der Pathologie und einen Kommissar, die das Pärchen sind, Jan-Josef Liefers und Axel Prahl. Und der Tatort spielt in Münster, aber die beiden wohnen zusammen, weil der Professor dem Kommissar eine Wohnung vermietet hat, wohnen die im gleichen Haus. Und dieses Wohnhaus steht eigentlich, da ist der Drehort in Köln, das habe ich auch nur durch Zufall rausgefunden, weil Freunde von mir mal direkt nebenan gewohnt haben. Und da war dann eben alle paar Monate auch Alarm in der Straße, weil eben da die ganzen Szenen dann gedreht wurden. Ganz witzig. Genau, Frage Nummer 2. Wir wollen ja uns nicht aufhalten. Dein allerliebstes Kinderbuch?
Momo. Ich weiß nicht, ob es als Kinderbuch zählt, aber ich würde es da einsortieren. Und ich habe es letztens nochmal gelesen und gemerkt, wie toll ich dieses Buch finde.
Ach toll, ja. Ich habe das auch geliebt. Oder ich liebe es immer noch. Das ist echt, ja. Kinder- und Jugendbuch, kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Ich habe es zum ersten Mal gelesen, da war ich so 12 oder so, glaube ich, wahrscheinlich.
Ja, ich hatte auch so 10, 12 irgendwas dazwischen wahrscheinlich geschätzt. Und ja, ist immer, außer auch für Erwachsene, einfach ein tolles Buch.
Ja, finde ich auch. Frage Nummer 3. Arbeiten für Kirche, Beruf oder Berufung?
Boah, Arbeiten für Kirche, würde ich gerade sagen, ist erstmal ein Beruf. Und für mich persönlich ist es aber auch ein Teil meiner Berufung. Ja, würde ich schon sagen. Deswegen irgendwie beides.
Ja wenn es gut läuft, eigentlich fällt es ja zusammen, ne? Irgendwie, also, ja. Frage Nummer 4. Wovon hast du bisher mehr gelernt? Fortbildungen oder Fails?
Ich würde sagen Fails. Also
schon, ne?
nicht nur für das Arbeitsleben, sondern auch fürs Leben insgesamt, würde ich sagen, habe ich echt mehr durch irgendwie eigene Fehler und ja, vielleicht auch manchmal Dinge, die nicht so gut gelaufen sind einfach und gar nicht so unbedingt Fehler sind oder... Habe ich, würde ich sagen, mehr gelernt als in manchem Schulunterricht, sag ich mal.
Ja, nee, aber das ist mir nämlich auch mal aufgefallen, deswegen die Frage, dass es mir zumindest so geht. Also, dass man manchmal wirklich, wenn man irgendwas versiebt hat, daraus mehr lernt, als wenn man es vorher 10-mal gesagt bekommt. Irgendwie macht das so und so nicht anders.
Ja.
Passt die Frage 5 ganz gut dazu. Die Gegenrichtung, der subjektiv größte Erfolg in deinem Leben bisher war?
Boah. Der größte Erfolg. Also ich bin schon sehr stolz darauf und würde sagen, das ist mit einer meiner größten Erfolge, ist mein abgeschlossenes Studium. Ich habe ein Studium vorher abgebrochen und deswegen würde ich sagen, ist das mit mein persönlicher Erfolg bisher im Leben, wo ich sehr stolz drauf bin. So.
Ja, cool. Vielleicht jetzt was Leichtes, Frage Nummer 6. Katzen- oder Hundemensch?
Hunde. Ich habe auch selber einen Hund seit jetzt fast 8 Jahren und bin Hundemensch durch und durch. Eine Katze, also könnte man mir, glaube ich, Geld für bieten, die würde ich nicht aufnehmen.
Alles klar. Dann ist er ja auch gar nicht mehr der Jüngste. Wenn du ihn jetzt schon 8 Jahre hast und vielleicht, ich weiß nicht, wie alt er war, als du ihn bekommen hast, aber...
Ja, 2 wurde mir gesagt. Also es ist ein ehemaliger Straßenhund und die sind in der Regel, wenn die aus dem Ausland kommen, immer 2. Das beste Alter ist, die hier zu vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch schon ein Jahr älter ist oder 2. Also ist auf jeden Fall inzwischen, ja... Eine ältere Hundedame, sehr treue Seele, meine beste Freundin, sag ich immer.
Ah, schön. Ja, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Vielleicht auch gar nicht so schwer, obwohl ich fände es furchtbar schwer, fällt mir gerade auf. Frage Nummer 7. Das beste Konzert, auf dem du je warst?
Konzert, oder darf es auch ein Festival sein?
Dann würde ich schon sagen, Auftritt auf dem Festival. Ich finde schon, dass jeder einzelne Auftritt ein bisschen für sich was Besonderes ist.
Ja, dann nehme ich ein Konzert. Ich glaube, das beste Konzert, auf dem ich je war, weiß ich nicht, aber eins der besten, wo ich halt bisher war, war das von Volbeat. Es ist jetzt 7 Jahre, glaube ich, her. Ich war mit meiner Mutter da.
Wow.
Und wir hatten so eine VIP-Area mit noch ein paar anderen Leuten. Und wir hatten einfach einen super Blick auf das Konzert und das war einfach ein krasses Erlebnis. Also ich inzwischen nicht mehr vordergründig meine Musikrichtung, deswegen hätte ich bei einem Festival was anderes gesagt.
Ja, okay.
Aber ja, vielleicht lag es auch an der Erfahrung mit meiner Mutter und der Musik zusammen, dass das so wunderschön war.
Du darfst aber auch noch ein Festival nennen, natürlich. Also.
Ja, Festival ist für mich das erste Mal auf dem Tomorrowland gewesen in Belgien. Das war meine schönste Festivalerfahrung.
Ja, glaube ich. Ja, cool. Das war's schon. Hast schon geschafft. Vielen Dank fürs Mitspielen.
Sehr gerne.
Ja, aber ich bleib noch ein bisschen bei dir als Person, wenn es okay ist. Ich würde mal ganz vorne anfangen. Also mir wurde als Pfarrerskind die Kirche quasi in die Wiege gelegt. Dein Weg zur Kirche war ein anderer, wenn ich es richtig weiß. Du hast ja eben gesagt, du hast ein Studium abgebrochen. Hast du sogar mal Mathematik studiert? Ich bin voller Bewunderung, aber wie bist du denn dann schließlich jetzt zum Arbeitgeber Kirche oder überhaupt vielleicht auch zur Kirche gekommen? Wie war da der Weg?
Der war, ich würde sagen, sehr holprig. Also ich war schon in der Jugend und so, war ich sehr mit der Kirche immer verbunden. Ich war sehr viel in der Jugendarbeit und habe da, würde ich sagen, meine halbe Jugend habe ich bei uns im Jugendheim verbracht. Und würde da zu dieser Zeit noch gar nicht sagen, dass ich so einen tiefen Glauben hatte, sondern es ging mir da eher so um die Gemeinschaft, weil da waren alle meine Freundinnen und ich habe da einfach gute Erfahrungen gemacht, durfte da ich selbst sein, sowas. Und dann, ja, musste ich ja irgendwas nach meiner Schule, dann musste ich irgendwas machen und wollte immer Mathelehrerin werden, immer. Und ich war sehr gut in Mathe. Und dann bin ich in Osnabrück angefangen, Mathe zu studieren. Also Mathe und Religion, also katholische Religionslehre zusammen. Und ich habe 3 Semester richtig hart gekämpft und dann für mich beschlossen, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und ich verzweifle hier im Mathestudium.
Okay.
Und musste dann ja irgendwie eine Option haben, was mache ich jetzt? Und ich wäre, glaube ich, von selbst nie auf die Idee gekommen, jetzt katholische Theologie dann im Vollstudium zu machen. Ich hatte aber 2 Personen, die mich begleitet haben und ich hatte das Glück, dass ich in meinem Lehramtsstudium Exerzitien besucht hatte noch und der Exerzitienbegleiter war mir ein sehr guter Gesprächspartner und hat mit mir viele Gespräche geführt und meine beste Freundin hat zu dem Zeitpunkt schon katholische Theologie studiert und ich hatte trotzdem nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber mir hat das katholische Religionslehre-Studium sehr viel Spaß gemacht und wollte dann irgendwie erst Religionspädagogik machen oder ja, ich war mir irgendwie nicht ganz sicher. Und dann bin ich am Ende durch eben meine, sag mal, beiden spirituellen BegleiterInnen, meine beste Freundin und den Exerzitienbegleiter, doch ins Theologiestudium gekommen und hatte viele, ich würde mal sagen, Glaubenskrisen.
Ja. Okay.
im Studium. Das, ja, ich habe viele Dinge gelernt, die mich echt erschüttert haben, erstmal in meinem Glauben, wo ich gedacht habe, krass, ich war mir doch sicher, dass das so und so ist und gemerkt habe, es wird mir im Studium aber anders verkauft. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte nicht in die Gemeindearbeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich will mit diesem Studium. Und bin dann am Ende aber trotzdem erstmal in den Gemeindedienst gegangen, bin Pastoralreferentin geworden, bin auch froh darum. Ich hatte wirklich da auch viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe, viele Dinge, wo ich gescheitert bin, zum Beispiel in der Schule. Und ja, bin am Ende sehr, sehr dankbar für ja, die ganzen Erfahrungen, die ich da machen durfte.
Okay, also das war sozusagen dein Weg in den kirchlichen Beruf. Du hast ja gesagt, Kirche war ja eigentlich früher schon. Jetzt ist dein Beruf ja im Prinzip zur Hälfte Kirche, zur Hälfte Social Media. Die andere Hälfte, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also was war dein Einstieg in die Social Media Welt oder deine ersten Schritte? Wie kam es dazu?
Während der Ausbildung zur Pastoralreferentin habe ich mit einer Kollegin zusammen überlegt, wollen wir mal irgendwie was zusammen machen, ein Projekt, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ey, ich hätte Bock mit dir, was auf Social Media zu machen. Und Marisa und ich haben dann zusammen den Kanal Um Gottes Willen gegründet auf Instagram. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal ein bisschen das, was in der evangelischen Kirche scheinbar schon mehrere PfarrerInnen, Diakoninnen und so tun, nämlich die erzählen einfach von ihrem Berufsalltag und von ihrem Glaubensleben, von ihrer Spiritualität. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Ich sehe das nämlich in der katholischen Kirche noch nicht so viel. Und da sind wir angefangen und haben das halt so hobbymäßig gemacht.
Ja, aber das heißt, du hast vorher quasi selbst noch nie irgendwie auf Social Media was gemacht, irgendwie Essen gepostet oder aus dem
Doch, doch.
Studienbericht doch auch schon. Okay, als privat hast du
Doch, doch.
schon.
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mehrere Accounts. Natürlich hat mein Hund zum Beispiel auch einen Instagram-Kanal.
Ach cool, ja.
Und ich habe früher, also als ich, weiß ich nicht, 14 oder so war, habe ich schon Videos bei YouTube hochgeladen mit einer Freundin. Also ich hatte einen Blog und sowas. Also ich
Ja,
war
okay.
schon in dem
Das meinte
Game
ich.
irgendwie ein bisschen drin.
Ja.
Aber nicht im Fokus von, ich berichte von meinem Glaubensleben oder so oder von
Genau.
meinem Arbeitsleben in Kirche oder so. Das habe ich vorher nicht gemacht, sondern eher so privat.
Genau.
Und genau, da sind wir dann eingestiegen und wir haben tatsächlich, inzwischen finde ich es echt ein bisschen bescheuert, aber damals war das für mich plausibel. Wir haben beim Arbeitgeber nachgefragt, ob wir das dürfen.
Ja.
Also haben gesagt, dürfen wir das
Verstehe
machen?
ich.
Und weil das ist ja irgendwie, klar, es ist was Privates, aber wir sind halt Mitarbeiterinnen der Kirche, deswegen ist es auch irgendwie nicht privat. Und die haben natürlich gesagt, ja, natürlich dürft ihr das machen. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und dann haben wir gesagt, okay, ja gut, dann fangen wir damit an und haben in der Corona-Zeit, die dann kam, sehr, sehr viel zusammen da gemacht, sind ganz oft live gegangen, haben viel so von uns erzählt und viel auch so kirchenpolitisches und haben uns in manchen Stellen auch ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Das ist uns nie auf die Füße gefallen bisher.
Gut.
Genau, und darüber bin ich dann so ein bisschen in diese Social-Media-Kirchenwelt so reingekommen. Und dann ist das Bistum irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, ey Eva, könntest du dir nicht vorstellen, das auch als Arbeitszeit zu machen? Beziehungsweise suchen wir gerade jemanden für digitale Glaubenskommunikation und könnten uns gut vorstellen, dass das was für dich wäre. Und dann
Das
habe ich
ist ja
gesagt, ja,
toll.
ich werde mich bewerben.
Das ist ja toll,
So.
also quasi wirklich Win-Win. Also festzuhalten bleibt, du hast vorher im Prinzip das, wie viele andere auch, schon mehr oder weniger ehrenamtlich gemacht. Du hattest keine Stellenanteile, aber es war sozusagen geduldet. Und dann ist aber das Bistum von sich aus auf die Idee gekommen, zu sagen, das könnte man auch professionalisieren.
Genau.
Toll.
Also ich war sehr glücklich darum. Ich hatte da vorher gar nicht so drüber nachgedacht, dass das eine Stelle für mich sein könnte. Aber in dem Moment hat es wie so Aha auch bei mir gemacht. Und ich dachte, toll, das wäre was, wo ich richtig Lust drauf habe und vor allen Dingen, wo ich auch sehr viel Bedarf nochmal sehe. Also dadurch, dass man oder ich halt selbst ja in dem Bereich ehrenamtlich unterwegs war und da gemerkt habe, wie viele Personen im kirchlichen Kontext. Und da will ich gar nicht nur sagen, evangelisch oder katholisch, sondern wie viele Menschen da über ihren Glauben sprechen, die das in ihrer Freizeit tun. Und das wird so wenig auch gewertschätzt von Kirche und so wenig gesehen, wo ich gesagt habe, ich war selber ja eine dieser Personen, die immer so freischwimmend war, aber nicht so richtig irgendwo andocken konnte, bis wir irgendwann mit um Gottes Willen Mitglieder wurden beim Ruach-Netzwerk. Und da das erste Mal so mit anderen Personen darüber ins Gespräch gekommen sind und gemerkt haben, ja krass, die und die, die kennen wir noch gar nicht und endlich können wir uns hier mal austauschen und dafür einen Raum auch hatten. Und das habe ich damals als große Wertschätzung erfahren und ja, als auch irgendwie eine gute Möglichkeit, über vielleicht auch manchmal schwierige Dinge im Netz zu sprechen, wenn man da Hass erfährt oder so, da auch Support zu haben.
Ja. Und ganz einfach zusammen weniger allein zu sein. Also so das allererste, der allererste Benefit von Netzwerken, ne? Das ist ja wirklich, ja, cool. Da kommen wir auch gleich noch ganz viel, habe ich noch ganz viele Fragen zu an dich. Jetzt würde mich nochmal interessieren, du bist also dann jetzt quasi, hast dich auf die Stelle beworben, bist jetzt offiziell vom Titel, habe ich vorhin schon gesagt, Referentin für digitale Glaubenskommunikation im Bistum Osnabrück. Also dort quasi dafür angestellt. Was würdest du denn sagen, ist eine Jobbeschreibung oder was für ein Aufgabenportfolio hast du da? Was fällt da alles drunter, außer Bodenpersonal und dem Instagram-Kanal, den du schon erwähnt hast?
Also ich mache ganz viel Begleitung von Einzelprojekten. Also ich habe verschiedene Projekte, die sowohl im digitalen Raum als auch im analogen Raum irgendwie so Hand in Hand gehen. Begleite zum Beispiel gerade ein Projekt, das nennt sich Kirche am Weg, wo ich sag mal digitale Räume für Kirchen entstehen, wo so Wegkapellen einen Online-Präsenz kriegen, wo wir am Ende sowas wie so eine Wanderroute erstellen wollen, wo man dann aber auch irgendwie digital noch ein Angebot mit dazu hat, mit Impulsen etc. Sowas sind so kleine, ich sag mal, Leuchtturmprojekte, die ich mit drin habe. Ich begleite aber auch Personen, die in der Internetseelsorge immer noch ganz klassisch unterwegs sind, also die eine klassische E-Mail-Seelsorge anbieten. Genau, begleite aber auch die unterschiedlichen digitalen Kanäle des Bistums. Also bin dafür die Social-Media-Kanäle mitverantwortlich und dafür das Community-Management zuständig für die Inhalte, die da so publiziert werden. Für die Podcasts, die wir haben, bin ich zum Teil auch Ansprechperson, beziehungsweise bin da oft beratend tätig, weil meine Stelle ist angegliedert in der Kommunikationsabteilung des Bistums und ich bin aktuell die einzige Theologin da in diesem Team.
Interessant.
Also wir sind sehr bunt aufgestellt. Wir haben aber auch einen Diakon zum Beispiel, der aber das im Nebenberuf ist und hauptberuflich eigentlich Sozialpädagoge ist. Genau, sind sehr, sehr bunt irgendwie zusammengemischt. Und ich sag mal, meine Aufgabe ist, die seelsorgliche und die theologische Perspektive auch mit reinzubringen.
Okay, spannend. Und trotzdem hört sich das, wenn du das so beschreibst, nicht nach einer Stelle an, muss ich mal kurz so fallen lassen.
Ja, also ich meine, man hat nie genug Zeit für all das, was man, egal wo man ist, tun will. Aber genau, deswegen sage ich immer, sind es viel auch so Projekte und ich bin halt nicht allein verantwortlich. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern ich habe KollegInnen, die eben mit einer anderen Professur unterwegs sind und deswegen immer trotzdem in so einem Vier-Augen-Prinzip und mitberatend tätig bin.
Ach, das ist ja toll. Also wirklich so, wie man sich Team eigentlich vorstellt.
Ja.
In einem Film, einer Doku über dich oder in der du prominent vorkamst, hast du mal gesagt, dass es dir besonders um Menschen zwischen 25 und 40 geht, weil die in Kirchengemeinden vor Ort eigentlich kaum noch auftauchen würden, aber online ja sehr viel unterwegs sind. Aus deiner Erfahrung, jetzt in der beschriebenen Arbeit, die du jetzt seit einiger Zeit ja machst, wie würdest du sagen, lassen sich die am besten erreichen? Also wofür sind die ansprechbar? Also sowohl welche Kanäle, aber auch welche Inhalte müssten das sein?
Also es sind, würde ich sagen, unterschiedliche Kanäle, mit denen wir die Zielgruppe aktuell ganz gut erreichen können. Also Instagram ist, glaube ich, würde ich sagen, einer der Hauptkanäle, wo diese Zielgruppe mit unterwegs ist. Aber auch sowas wie Podcast zum Beispiel. Also ich meine, euer Angebot, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch ungefähr in dieser Zielgruppe. Vielleicht noch, also wenn ich das so schätzen könnte, ist das Alter noch mal vielleicht sogar plus 5 bis 10 Jahre on top auch dazu. Ja, genau. Also genau, eine breitere Zielgruppe. Und ich glaube, die Menschen, die wir sonst nicht ansprechen mit den klassischen Gemeindeangeboten oder den klassischen Angeboten, die sonst so stattfinden, ist, glaube ich, sehr wichtig, die Themen zu besprechen, die oben aufliegen. Und damit meine ich, die gesellschaftlich oben aufliegen, die gerade politisch oben aufliegen, aber auch kirchenpolitisch. Das ist ja auch nochmal was ein Thema ist. Ja. Aber auch sowas wie Popkulturelles. Also das ist, glaube ich, für diese Zielgruppe auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der nicht zu unterschätzen ist.
Ja, Du hast gerade gesagt, Podcasts, ich will es noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass du nicht nur den Um Gottes Willen Kanal mit Marisa machst, sondern eben auch einen Podcast. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wo ihr schon über 130 Folgen gemacht habt und alle 14 Tage wirklich veröffentlicht. Um Punkt Gottes Willen, Reinhörtipp. Erzähl noch mal kurz, worum es da geht und warum man also unbedingt reinhören sollte. Und vor allen Dingen interessiert mich dann noch, ich weiß, Doppelfragen stellt man nicht, aber ich finde, das drängt sich auf. Wie schafft ihr das, also über so viele Folgen so zuverlässig und beständig abzuliefern?
Unser Podcast ist, ich sage mal, ein klassischer Laber-Podcast.
Mhm. Ja, gut, also, das sind ja die allermeisten, ja.
Ja, aber wir sind damals gestartet mit wirklich Vorbereitungen. Also wir haben uns auf ein Thema vorbereitet, immer eine Person, und sind manchmal auch theologisch tief eingestiegen. Das machen wir inzwischen nicht mehr, sondern es geht eher darum, wirklich, ja, ich sag mal, private Themen, aber auch Themen aus unserem Glaubensleben, aus der Spiritualität von uns zu besprechen. Mhm. Und genau, da geht es ja so punktuell um das, was so bei uns gerade passiert, was so los ist. Und wir, genau, haben früher auch jede Woche übrigens veröffentlicht, das inzwischen nur noch alle 2 Wochen, weil wir auch merken, dass es wird nicht weniger. Und wir machen das vor allen Dingen, weil wir sagen, das ist für uns auch ein Medium, uns um unsere eigene Spiritualität zu kümmern, weil das für uns nicht nur ein Gespräch mit einer Freundin ist, sondern auch jemand, mit der wir eben ja unsere Glaubensthemen besprechen können, unsere Zweifel und auch das, was gerade so gesellschaftlich passiert. Also so ein bisschen auch wie so ein Ort für Reflexion.
Ja, wollte ich gerade sagen. So, okay, öffentliche Reflexion sozusagen.
Ja, genau. Ist auch manchmal mutig.
Ja, ich wollte es.
Genau, aber also was ich noch sagen will, also um Gottes Willen, also sowohl der Insta-Kanal als auch der Podcast ist und bleibt Privatvergnügen. Also das ist nicht, das fließt nicht in meine Arbeitszeit, sondern das mache ich immer noch. Ja, also ich finde, ehrenamtlich ist ein bisschen zu viel dafür gesagt, sondern das ist mein Hobby. Ja. So. Und das fließt nicht in meine Arbeitszeit, ganz bewusst nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Account unser Account bleibt und ich möchte selber darüber bestimmen, was wir da senden und was nicht. Ja. Und deswegen ist der kein Teil des Bistums.
Das finde ich einerseits umso bewundernswerter, dass er dann auch noch so beständig da Content liefert und wirklich spannende Sachen macht und das hinkriegt. Andererseits, wenn ihr euch da jetzt mal wirklich weit aus dem Fenster lehnen würdet, wäre das dann bei euch beiden möglich, dass ihr sagt, ihr seid in so einem Arbeitsumfeld, auch mit Vorgesetzten oder kirchenleitenden Personen, dass ihr da, weil ihr ja auch als Person da trotzdem seid, ne, nichts zu befürchten hättet oder so? Keine Diskussionen oder Kritik oder ähnliches?
Spannend. Das würde ich so, nee, wahrscheinlich nicht sagen. Es ist einfach noch nicht passiert bisher, sondern wir erfahren eher auch, also ich weiß das von Marisa auf jeden Fall, dass sie positive Rückmeldungen von ihren Vorgesetzten bekommt, die jetzt zwischendurch auch mal reingehört haben. Und ich kriege das auch vermehrt, das sind nicht meine Vorgesetzten, aber von Kolleginnen, die auch eine leitende Funktion haben. Von denen kriege ich auch, die jede Woche oder alle 2 Wochen unseren Podcast auch wirklich hört und kriege sehr oft positive Rückmeldungen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass unser Bischof den Podcast nicht hört, deswegen. Okay. Und so krass ist das jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen, dürfte er auf keineswegs, dann hören wir sofort auf, drüber zu reden.
Ich würde mich freuen, wenn er reinhört, ehrlich gesagt. Ja. Und ich bin auch dazu bereit, ja, über solche Themen auch konstruktiv zu diskutieren oder darüber zu sprechen, wenn eine andere Person in Kirche das anders sieht. Also ich lasse mich gerne einladen.
Genau, ja. Okay, lass uns mal über das Netzwerken sprechen. Das ist ja also eigentlich mein Hauptthema heute. Du hast im Rahmen dieser Tätigkeit als Referentin das Netzwerk mit dem schönen sprechenden Namen, das Bodenpersonal, ich sage jetzt ruhig mal, aufgebaut. Also es gab es vorher schon, aber da war es eigentlich ein YouTube-Kanal. Wann ging das so richtig los mit dem Ganzen als Netzwerk? Und vor allem, wie gab es da einen Auftrag zu, mach mal ein Netzwerk, oder wie hat sich das entwickelt?
Mhm. Genau, also ab 2019 gibt es das Bodenpersonal, ich sag mal mit der Marke, gibt es das schon. Aber es war eben dann lange Zeit nur ein YouTube-Kanal mit immer wechselnd so 2, 3 Personen, manchmal auch 4, die da YouTube-Videos hochgeladen haben oder produziert haben. Und als ich dann auf diese Stelle gekommen bin, 2022 muss es gewesen sein, habe ich gesagt, okay, ja, aus eigener Erfahrung Ich habe gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn man Austauschmöglichkeiten hat und ein Forum hat, wo man sowohl Dinge inhaltlich besprechen kann, als auch, was gerade so auf Social Media insgesamt los ist. Und habe dann gesagt, das gibt es in der evangelischen Kirche, das gibt es in der Ökumene mit Ruach. Ich hätte sowas auch gerne für den katholischen Kontext. Und mein Chef hat gesagt, ja, okay, entwickel mal ein Konzept. Wie soll das gehen? Was heißt das am Ende? Wer ist für was verantwortlich, etc.? Dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe mir vor allen Dingen euer Netzwerk gut angeschaut, wie und was ihr so macht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich mit Lilith auch mal telefoniert hatte oder so.
Ja.
Auf jeden Fall gab es da verschiedene Gespräche, um erstmal zu schauen, wie machen das die anderen. Und dann habe ich Ende des Jahres, also im Dezember 2022, das Netzwerk gegründet und habe erstmal, es klingt so klein, also das Bistum Osnabrück ist jetzt keins der größten Bistümer, die wir im deutschen Raum haben, aber ich habe erstmal alle Content Creator aus unserer Diözese angefragt, ob sie nicht Lust hätten auf so Netzwerkarbeit. Und das waren, ich glaube, ehrlich gesagt, 12 Leute, nur aus dem Raum Osnabrück.
Ja.
Und genau, da habe ich die verschiedensten Personen ja dann irgendwie so zusammengetrommelt und habe gesagt, ich möchte mich mit euch, bevor wir das öffentlich machen, also das Öffnen und sowas, möchte ich mit euch zusammen mal auf das Konzept schauen und mal schauen, was braucht ihr und so weiter. Weil ich gesagt habe, ich komme zwar auch aus eigener Erfahrung, aber ich würde das ungern irgendwie gerade alleine so hinlegen und sagen, so, das habe ich mir überlegt, so machen wir das jetzt, sondern sehr partizipativ mit den anderen nochmal geschaut. Und da noch mal ein paar Dinge angepasst
Was
an
mich
der
jetzt total
Plattform.
interessiert, waren da Überraschungen dabei? Weil, also bei uns ging das so. Wir haben auch das natürlich vorher gemacht und haben Leute gefragt, wo wir gesagt haben, ihr wärt für uns KandidatInnen für so ein Netzwerk und für so einen Zusammenschluss. Und wenn ihr was braucht, was wäre das? Und da waren Sachen, die wir tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Also unter anderem kannst du jetzt ja auch sagen, also sowas wie die Lobbyarbeit, dieses den Rücken stärken, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, verschiedenen Ebenen innerhalb der kirchlichen Strukturen oder sowas. Das hatten wir so dramatisch uns gar nicht vorgestellt, dass es das so wichtig ist, zum Beispiel. Also, wie war das bei dir? Gab es da auch so Sachen, wo du gesagt hast, oh, da wäre ich ohne die Leute gar nicht drauf gekommen? Oder was war da so am stärksten nachgefragt?
Ich kann jetzt gar nicht so krass so einen Überraschungsmoment sagen, sondern eher viel Bestärkung in dem, was ich schon vorgelegt habe. Ich glaube, dadurch, dass ich ja aus eigener Erfahrung da gestartet bin, habe ich ganz viel schon mitgebracht von Dingen, die ich mir gewünscht hätte. So. Also sowas wie eine Wertschätzungskultur. Also, dass die alle irgendwie ja von mir erstmal positive Rückmeldungen kriegen, dass die aber auch konstruktives Feedback auf deren Kanäle kriegen, dass ich, sag ich mal, ein bisschen so deren Zuarbeiterin bin. Also, dass wenn jetzt Beispiel Instagram hat irgendeine neue Funktion rausgebracht oder es gab ja diese ganze Geschichte um diese Musikrecht-Sachen und sowas, dass die dann einfach sagen konnten, ey Eva, hier, wir haben das und das gelesen, kannst du dich mal schlau machen? Und dann habe ich mich hingesetzt, das recherchiert, das in einem zusammenfassenden Dokument nochmal runtergeschrieben und das zur Verfügung gestellt. Also, es ist also deswegen so ähnlich wie diese Lobbyarbeit, aber so ein bisschen, ich sag mal, ja, so ein Zuarbeiten zu bestimmten Themen, Funktionen, das, was gerade so gebraucht wird. Genau, wir haben einmal im Monat, beziehungsweise alle 4 bis 6 Wochen, haben wir ein digitales Netzwerktreffen, wo wir uns mit allen, die Lust haben, also das sage ich immer so, weil wir stellen alles frei, was wir anbieten und was wir machen. So, da kann man sich immer, ich sage mal, das Beste rauspicken, was man so braucht. Wo dann diejenigen, die gerade Zeit, Lust haben, vielleicht auch zu einem bestimmten Thema oder manchmal laden wir auch Personen ein, die was erzählen, die dann dazukommen können und eigene Themen auch mitbringen können. Und das habe ich gemerkt, das ist für ganz viele ein sehr, sehr wichtiger Ort, der hilfreich ist, um eigene Themen auch nochmal dazulassen. Also ich will jetzt nicht sagen, ein Seelsorgeforum oder so, aber schon so ein bisschen, ja, ein sicherer Ort, wo ich ja vielleicht auch Gespräche nochmal platzieren kann, die ich im digitalen Raum geführt habe. Weil nicht alle Mitglieder bei uns sind Menschen, die in Kirche arbeiten, sondern die allerwenigsten. Also wir haben ganz viele Menschen, die das eben ehrenamtlich tun oder halt gar nicht bei Kirche angestellt sind,
Ja, verstehe.
sondern wir haben inzwischen eine Person dabei, der ist Rentner, wir haben jemanden, der ist Jurist, wir haben Lehrpersonen dabei und so und deswegen ja manchmal da so ein bisschen ein Austausch gefragt ist.
Ja. Du hast gesagt, die Marke gab es schon. Wie kam die Entscheidung zu sagen, wir bleiben jetzt beim Bodenpersonal und machen aber nicht mehr YouTube als Hauptaugenmerk? Und ich vermute mal, es ging damals auch um Glaubenskommunikation oder Verkündigung beim alten Bodenpersonal, und sondern wir machen da jetzt ein Netzwerk draus und übernehmen aber diese Marke sozusagen.
Es hatte, ich würde sagen, zweierlei Gründe. Erstens, weil das Bodenpersonal der perfekte Slogan erstmal für dieses Netzwerk
Das
war.
stimmt, ja.
Und die Marke, die Wortbildmarke dafür super ist. Und aber auch, weil die Personen, die auf dem YouTube-Kanal unterwegs sind, die haben alle da noch einen eigenen Formatnamen. Das heißt, die waren auch schon, ich sag mal, untergeordnet unter das Bodenpersonal, und die wären eh alle auch Mitglied geworden. Und deswegen machte das nur Sinn, die Marke deswegen aufzuweiten und da zu sagen, okay, dann wird es jetzt ja ein Zusammenschluss von eben noch mehr als diese vier Personen.
Und du machst das Ganze ja nicht nur alleine, und natürlich, so ein Netzwerk lebt ja sowieso davon, dass alle auch im Netzwerk mitarbeiten, aber jetzt sag ich mal auf professioneller oder haupt- und nebenberuflicher Seite, wer arbeitet da alles mit und beim und am Bodenpersonal außer dir?
Also aus unserer Diözese ist das vor allen Dingen mein Kollege Urs von Wulfen, der da, ich sage mal, mein zweites Paar Augen oder mein viertes Paar Augen dann ist, also mit dem ich viele Dinge, viele Dinge abspreche. Da wir ja inzwischen, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viele Bistümer sind, die bei uns Mitglied sind, also beziehungsweise Personen aus vielen Bistümern. Ich glaube, wir sind inzwischen 9 Bistümer und inzwischen sogar auch über Deutschland hinaus. Wir haben inzwischen sogar eine Person aus der Schweiz. Genau, sind wir immer wieder mit verschiedenen Personen auch aus den Bistümern im Gespräch, die da hauptamtlich angestellt sind oder die da, ich sag mal, in einem der anderen Bistümer verantwortlich sind für digitale Glaubenskommunikation. Mhm. Deswegen bin ich zum Beispiel auch mit Lisa Quarch von Faithpower, die ja hier auch schon mal zu Gast war, bin ich viel im Gespräch und gucken auch mit denen, wie wir mit denen zusammenarbeiten können. Also ich sag mal, wir haben verschiedenste KooperationspartnerInnen, aber so den Hut auf, sage ich immer, haben Urs und ich irgendwie.
Ja, ja. Aber das heißt, du bist wenigstens nicht ganz alleine damit, wenn es darum geht, dass...
ich habe mich noch nie alleine
dich auch mal vertreten lassen und ja, genau. Du hast es jetzt schon angesprochen, das wäre vor allen Dingen meine nächste Frage gewesen. Das Ganze ging vom Bistum Osnabrück aus und inzwischen ist es, würdest du sogar sagen, ist es vielleicht das katholische Netzwerk für Social Media und Content in dieser Richtung? Also wie kam das? Und muss mal andersrum aufzuziehen, es gibt tatsächlich bei uns auch nach und nach in den evangelischen Landeskirchen auch landeskirchliche Netzwerke. Also auch da haben insbesondere tatsächlich von verantwortlichen Seite der Landeskirchen nach und nach Menschen erkannt, dass das eine wertvolle Ressource ist, dass man das unterstützt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben uns jetzt auch ein paar Mal getroffen, um da auch ein bisschen Austausch hinzukriegen und voneinander zu lernen. Die sind aber natürlich, es sind landeskirchliche Mittel, und die sind erstmal landeskirchlich begrenzt, was zumindest die Mitgliedschaft in diesen Netzwerken oder die Förderung oder sowas anbetrifft. Natürlich würden die immer sagen, wir sind offen und sie erreichen natürlich auch Menschen weit außerhalb der landeskirchlichen Grenzen. Aber es ist ja nun mal so föderal und dass die halt ihre eigenen Mittel haben. Wie kam das bei euch? Also es ist einfach ein, sag ich mal, große Großzügigkeit erstmal von Osnabrück, dass das von da aus so ausgehen konnte. Und wie kamen überhaupt andere Leute auf die Idee, dazu zu stoßen? Oder habt ihr die angesprochen? Wie ist, hat sich das so entwickelt?
Ich würde sagen, es hat sich sehr fluide entwickelt.
Ja, also sehr gut.
Wir haben deswegen erstmal alle Leute aus Osnabrück auch ins Netzwerk geholt, weil die natürlich als erstes mal diesen Raum zur Verfügung gestellt kriegen sollten. Nicht nur aufgrund der Mittel, sondern auch aufgrund der Wertschätzung.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt jetzt dieses Netzwerk, und dann ist es so von verschiedenen Seiten gekommen. Also wir wurden angeschrieben von einzelnen Creatoren, die gesagt haben, hey, wie kann man Mitglied werden? Und wir haben aber auch immer wieder mal Leute angeschrieben, weil wir geguckt haben, okay, wer passt irgendwie noch dazu? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe eine lange Liste und die arbeite ich in Anführungsstrichen langsam ab.
Ah ja, gut.
Genau, weil ich immer wieder mal merke, dass da irgendwo doch noch eine andere spannende Person ist, und weil wir genau erstmal mit einer Grundgröße gestartet sind und ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt nach und nach die Leute mit reinholen, weil eben als eine Person, die dieses Netzwerk hauptsächlich koordiniert, ist es sonst einfach ein bisschen too much.
Ja, Logo.
Und genau, also die Ressourcen kommen aktuell hauptsächlich aus dem Bistum Osnabrück. Wir haben aber auch jetzt zwischendurch schon Fördermittel mal beantragt. Wenn wir ein Netzwerktreffen zum Beispiel in Präsenz gemacht haben, haben wir Spenden bekommen und Fördermittel. Und jetzt gerade sind wir mit anderen Bistümern im Gespräch, um zu gucken, wie kann in Zukunft nochmal eine andere Kooperation mit Bistümern aussehen, weil die natürlich das sehen und die das wertschätzen und die das auch gut finden, dass wir das machen, weil wir gesagt haben, es ist irgendwie nicht sinnig und ich glaube nicht zielführend, wenn jetzt jedes Bistum ihr eigenes Netzwerk aufbaut, sondern wir sollten da irgendwie zusammenarbeiten und ich glaube, da wird man sich am Ende einig. Und da gucken wir jetzt gerade, wie man das gut bistumsübergreifend regeln kann und da nochmal Ressourcen anders zu verteilen.
Ich muss mal sagen, das hört sich nach Jackpot an, weil man hätte sich genauso gut auch die Gegenrichtung vorstellen können, dass andere Bistümer sagen, sagt mal, was macht ihr da eigentlich? Vielleicht sogar neidisch werden oder sagen, das ist ja völlig überflüssig. Und dann, was willet ihr eigentlich in unserem Gebiet hier? Schreibt ihr euch quasi Creators auf die Fahne, die eigentlich bei uns im Bistum sind und so weiter und so. Also man hätte ja da auch richtig in einen Konflikt reinschlittern können, aber so scheint sich das irgendwie ganz toll zu entwickeln.
Also wir haben, ich sag mal, eine Handvoll Bistümer, mit denen wir gut kooperieren und die andere Handvoll halt nicht so.
Aber die wertschätzen, das hast du gesagt, ne? Das ist zumindest also, ja.
Unterschiedlich. Ja. Okay. Also von manchen Bistümern habe ich nie was gehört.
So. Ja, alles klar.
Also ich informiere alle Bistümer, sobald eine Person aus deren Bistum bei uns Teil des Netzwerkes wird. Mhm. Die wird dann darüber informiert. So, also es werden verschiedene Abteilungen, weil manchmal weiß ich nicht, wer dann so zuständig sein könnte. Mhm. Die werden informiert und die können dann darauf reagieren, aber müssen sie ja auch nicht. Und dann gibt es, also ich sag mal, einmal im Jahr nochmal eine Infomail mit, wie ist der aktuelle Stand, wie viele sind wir und so weiter und so fort. Und da ist ähnliches Prinzip. Und deswegen, und da haben wir inzwischen so eine Handvoll Bistümer, die sehr positiv gestimmt sind. Wir haben jetzt das erste Mal ein Bistum, das gesagt hat, das darf ich, glaube ich, auch einfach sagen, das ist das Bistum Essen, die gesagt haben, wir richten dieses Mal für dieses Jahr das Netzwerktreffen in Präsenz aus.
Ach toll.
Also, ja. Und das ist so großartig und da bin ich sehr dankbar, dass es sowas gibt und dass da nicht mehr nur auf mich geschaut wird und gesagt wird, hey, wir müssen das für uns machen und macht ihr mal eure Sache, aber lasst bloß unsere Leute in Ruhe, sondern dass da ja die Kolleginnen, die da eben sitzen, auch sagen, ey, wir müssen da zusammenarbeiten, weil das ist die Zukunft.
Und wie toll. Und
so geht's.
Dass es trotzdem ist, was quasi aus sich heraus wächst, sag ich jetzt mal, was jetzt nicht immer bei evangelischer Kirche auch gar nicht, aber was man von katholischer Kirche erst recht nicht denkt, von oben nach unten, ne? Also als Auftrag aus der Bischofskonferenz oder sowas kommt, sondern dass es tatsächlich was ist, was von der Basis aus sich ausbreitet. Und das finde ich ja irgendwie eine tolle Entwicklung, ja.
Ja, voll. Ich würde mir trotzdem auch wünschen, dass die Bischofskonferenz das sieht und sagt, ey, super, was ihr da macht.
Unterstützen
hier.
Wir.
Genau, wir haben da was für euch.
Ja, da könnte man eine ziemlich lange Wunschliste schreiben wahrscheinlich. Ja. Ja, apropos Basis, wenn man drauf guckt, wer bei euch mitmacht, sind es auch ganz unterschiedliche Accounts und Formate und sowas. Also mitnichten nur große oder nur kleine, sondern ganz gut gemischt. Viele sind eben, du hast gesagt, haupt- oder ehrenamtlich bei Kirche dabei, auch kleinere Accounts. Ist das so ein Schwerpunkt im Netzwerk, Leute zu unterstützen, die tatsächlich entweder beruflich oder ehrenamtlich für Kirche arbeiten, also weniger so als Person dastehen, sondern eben wirklich auch Glaubenskommunikation für Kirche machen?
Also das Angebot ist erstmal für die Menschen, die, ich sag mal, offenkundig Content Creator sind. Ja. Also es gibt natürlich auch manchmal Personen, die machen einen Pfarrei-Account und die sagen, ich würde gerne ins Netzwerk, dann sage ich, du bist kein Content Creator in dem Sinne so. Und zweitrangig ist bei uns auf jeden Fall, wie viel Follower die Personen haben. Und das kann man auch, finde ich, heutzutage eh nicht mehr so richtig messen, weil wenn jemand 50.000 Follower hat, aber der hat nur 100 Likes, dann weiß ich nicht, wie erfolgreich das ist.
Ja, genau. Ja.
Und genau, weil wir eben auch Personen haben, die machen Gaming oder so. Das lässt sich ja noch viel weniger messen. Und deswegen geht es bei uns nicht um messbare Größen, sondern um die Intention dahinter. Und also wir sagen immer, die Personen müssen erstmal katholisch sein. Das ist eins unserer Eintrittskriterien.
Ja.
Und die müssen bestimmte Werte mit haben und eine bestimmte Haltung, also sowas wie diskriminierungsfreier Content. Und im gewissen Maße eben eine Glaubenskommunikation haben. Und das darf aus privater Intention sein, aber auch daraus hergehend, weil sie Mitarbeitende in Kirche sind und eh von ihrer Arbeit berichten oder sowas. Und das ist eben sehr, sehr gemischt. Wir haben Personen, die sehr viel spirituelle Sachen machen, Personen, die eher was Politisches machen, also genau, da sehr, sehr unterschiedlich.
Es ist ja eigentlich auch als nächstes Positives festzuhalten, weil es auch durchaus nicht selbstverständlich ist, finde ich, dass man eine Kommunikationsarbeit macht, wo man keine Reichweitenziele oder sowas als Vorgabe hat. Es gibt ja haufenweise auch Redaktionen zum Beispiel, die sagen, mit deinem Produkt, deiner Publikation, deinem Kanal oder sowas musst du bitte so und so viel erreichen, sonst können wir das nicht weiter bezuschussen auch noch oder sowas. Oder du musst so und so viel selbst erwirtschaften durch Werbung oder sonst was. Also dass ihr da sozusagen erstmal, zumindest was deine Stelle und die Ressourcen betrifft, keine Vorgaben bekommt, was ihr dafür liefern müsst, ist ja auch wieder ein großer Vertrauensbeweis sozusagen.
Mhm. Ja, und es funktioniert.
Apropos, wie sieht es denn eigentlich generell aus mit Stellenanteilen in der katholischen Kirche? Also in der evangelischen Kirche ist das wirklich total unterschiedlich und die sind auch an total unterschiedlichen Ebenen teilweise angegliedert, von Landeskirche bis Kirchenkreise. Also Theresa Brückner, die erste, die eine volle Stelle von einem Kirchenkreis hatte, aber auch lange Zeit die einzige überhaupt war. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche Modelle und noch ganz viel Luft nach oben, ehrlich gesagt. Hast du da einen Überblick ein bisschen oder einen Einblick, dass du sagen könntest, wie das bei katholischer Kirche aussieht?
Mhm. Bei uns sieht es ehrlich gesagt katastrophal aus.
Okay.
Also ich kenne eine Handvoll Menschen, die auf so einer Stelle wie ich sitzen, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der einen Stellenumfang hat für die Arbeit als Content Creator.
Niemanden?
Mhm. Okay. Wüsste nicht wer, also würde mir niemand gerade einfallen, die Personen, die dafür einen Stellenumfang oder einen Teilumfang mit haben, sind bei uns zum Beispiel die Leute, die YouTube machen, die haben dafür, weiß ich nicht, 5 oder 10% oder so, haben sie gekriegt. Aber die anderen Leute, die, ich sag mal, auch so wie ich, als Referentin für digitale Glaubenskommunikation arbeiten, und das ist zum Beispiel Lisa Quarch,
ja,
die hat dafür eine 50% Stelle,
ja,
und darf das damit machen. Aber von all unseren anderen Personen wüsste ich von niemandem, dass es da einen Stellenumfang für gibt und habe das auch noch von keiner Diözese gehört. Falls das jetzt jemand hört und der sagt, bei uns kenne ich jemanden, dann schreibt es mir unbedingt, das will ich gerne wissen. Ich habe das noch nicht gehört.
Okay, spannend, ja. Also das wäre dann wohl auf den Platz 1 oder 2 der Wunschliste an die Bischofskonferenz, würde ich mal denken.
Ja, oder auch erstmal an die einzelnen Diözesen.
Oder, ja.
Also das ist was, was ich immer sage, wenn sich Leute bei mir in Workshops oder sowas sind und die sagen, ja, wie soll ich das alles noch machen? Dann sage ich ja, fordert dafür einen Stellenanteil. Ihr müsst es einfordern. Das ist pastorale Arbeit, das ist Seelsorge. Und da passiert so viel Kirche. Und dazu sagen, das müsst ihr irgendwie nebenbei machen, funktioniert leider nicht. Wir müssen das mehr einfordern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und zwar von unserer Diözese und von den entsprechenden Personen, die da sitzen.
Ja. Und da ist wahrscheinlich einfach Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das was bringt,
ja,
und dass das seine Berechtigung hat. Und na klar, nochmal zurück zum Netzwerk. Ich habe ja so ein bisschen für mich über die Podcast-Folge geschrieben, wie geht Netzwerken, wie machen andere das? Wir probieren ja auch immer ständig aus bei JIT. Was tut ihr so beim Bodenpersonal, um eure Mitglieder zu vernetzen? Also ihr macht ja zum Beispiel, du hast es schon erwähnt, Netzwerktreffen, aber ich weiß, ihr bearbeitet zum Beispiel auch gemeinsam Themen auf Instagram, regelmäßig sogar. Ist das dann eigentlich nur auf dem Netzwerkkanal oder machen das alle oder mehrere auch auf ihren Kanälen? Wäre eine Sache, die mich interessiert, aber was macht ihr noch? Was gibt es so für Ideen und Versuche?
Also genau, wir machen manchmal Themen rein oder wenn, ich sag mal, gerade irgendein akutes Thema ist oder sowas. Manchmal besprechen wir diese Themen bei unseren Netzwerktreffen und gucken, was liegt gerade oben auf. Hat jemand ein Thema oder habe ich zum Beispiel ein Thema, was ich mir wünschen würde? Und dann geht es eher so in ein Brainstorming, was können wir machen, wie können wir das fokussieren, was ist die Fragestellung dahinter oder sowas. Wenn das eher was außerhalb eines Netzwerktreffens ist, dann stelle ich meistens bei uns, wir haben verschiedene Plattformen, mit denen wir kommunizieren.
Mhm.
Einmal ein Intranet des Bistums, wo alle auch einen Zugang kriegen, wo wir eine Chatgruppe haben, wo wir einen Drive-Ordner haben, wo die Protokolle liegen etc.
Mhm.
Und dann haben wir bei Instagram eine klassische Gruppe, wo wir miteinander chatten. Und da mache ich dann manchmal Abfragen und gucke, wer hat gerade Lust, was zum Thema Frieden zu machen. Und dann können die Leute einfach sagen, ich mache was dazu, ich mache was auf meinem eigenen Kanal oder ich schicke dir einen Beitrag, den ich dazu schon mal gemacht habe,
okay,
oder schicke dir einfach mal ein Statement von mir dazu. Also es gibt dann immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie Menschen da, ich sag mal, kollaborieren können.
Mhm.
Und dann entstehen manchmal da auch in der Chatgruppe Gespräche oder auch manchmal Diskussionen oder entsteht manchmal ein neues Thema, weil irgendwer was reinschickt und sagt, hey, müssen wir dazu nicht mal was machen? Und dann wird da kurz überlegt und dann machen wir es oder nicht.
Ah ja,
das ist
okay.
dann sehr unterschiedlich.
Und das ist dann auch sehr unterschiedlich, wie breit sozusagen. Mal so mal auf dem Netzwerkkanal und anderen, mal nur auf dem Netzwerkkanal oder
Ja.
also, ah ja, okay.
Das entsteht dann eben daraus, wie viele Menschen sich dazu äußern, wie viele gerade Lust und Zeit haben, was zu machen. Und das ist deswegen, glaube ich, immer ein bisschen themenspezifisch. Ich sag mal, zu einem großen Thema wie Anfang des Jahres, irgendwie die Wahlen, da hatten viele Leute Lust, weil da ganz viel Energie dafür gerade da war. Und deswegen konnten wir da viel machen. Und wenn jetzt aber, es klingt immer so doof, aber es ist so, das Sommerloch kommt, dann ist manchmal ein bisschen weniger Energie. Und da fordere ich ganz, ganz wenig und sage dann immer, es macht gerade jeder so, wie er kann. Und wenn da keine Rückmeldung kommt, dann ist das völlig in Ordnung. Dann kommt einfach nichts. Es wartet ja niemand darauf. Und da in aller Offenheit schaue ich dann, was sich daraus machen lässt.
Gut, dass du das so anschneidest, weil das hätte mich jetzt auch interessiert. Wenn ihr so gemeinsame Aktionen macht, es versteht sich irgendwie von selbst, dass nie alle dabei sein können. Da ist auch das Netzwerk einfach schon zu groß gewachsen inzwischen. Aber machst du da die Erfahrung, dass das Commitment sehr unterschiedlich ist? Dass es doch oft die gleichen sind, die mitmachen, oder sind es immer andere? Du sagst ja, du zwingst sowieso niemanden und du forderst auch nicht. Also wie geht man damit um?
Genau, ich glaube, es sind oft ähnliche Personen oder zu bestimmten Themen auch ähnliche Personen und es ist völlig in Ordnung. Und ich sage allen Menschen, die bei uns Mitglied werden, von Anfang an, tu das und nimm dir das, was für dich passend ist. Und wenn jemand sagt, ich bin gar nicht auf Instagram, weil ich habe einen Podcast und auf Instagram bin ich nur, um da zu sein, deswegen äußere ich mich da nicht, dann ist das für alle völlig in Ordnung.
Klar.
Und wenn jemand noch nie bei einem Netzwerktreffen war, weil die Person sagt, nee, ich kann da erstens nie oder ich habe da gerade einfach kein Interesse, sondern für mich ist das, was sonst so im Hintergrund passiert, das Wichtige, ist es auch völlig in Ordnung. Also da gibt es von meiner Seite aus, und ich habe das auch noch nicht aus dem Netzwerk heraus wahrgenommen, irgendwie eine Missgunst oder sowas für diese Personen, die sich nicht äußern oder
okay,
weniger
aber es
teilnehmen.
hört sich jetzt auch nicht so an, als gäbe es, wie hätte man früher gesagt, Karteileichen, also Leute, die eigentlich zwar dabei sind, aber irgendwie dann doch nicht so richtig, oder?
Doch, die gibt's auch, aber
das ist dann halt so.
Auch das, genau, das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Also, und wir haben auch immer Personen dabei, die zwischendurch sich mal ausklinken oder sagen, ich brauche gerade mal eine Pause oder die sich inzwischen ganz ausgeklinkt haben, weil sie gemerkt haben, bei mir hat sich was verändert oder so. Und wo ich dann auch immer sage, ja, und wenn du doch was brauchst, dann melde dich.
Ja.
Wir machen auch manchen Leuten ein Angebot, die kein Mitglied sind. Und ich aber trotzdem Kontakt zu manchen Creatoren aufnehme und sage, auch wenn du gerade kein Mitglied sein willst oder das gerade nicht passt, sind wir trotzdem immer für dich ansprechbar. Und wenn du mal einen Shitstorm hast oder irgendwas, du kannst dich immer bei uns melden und wir sind da und ich bin auch immer ansprechbar, weil dafür muss man kein Mitglied sein,
ja.
Sondern wir sind auch einfach für die Menschen da, die einfach mal irgendwie jemanden brauchen zum Sprechen, zum Austauschen oder was auch immer.
Ja. Ich klappe jetzt mal die schwierigen Themen ab. Also ich finde zumindest, das wären theoretische Knackpunkte. Nach dem Thema Commitment wäre das für mich das Thema Konflikte. Habt ihr da Erfahrungen sammeln müssen, sammeln können schon, Konflikte innerhalb des Netzwerks? Und das meine ich jetzt ruhig auch inhaltliche Konflikte. Man kann nicht innerhalb eines immer größer werdenden Netzwerks bei allem auf einer Linie sein, sage ich mal. Und gerade so, wenn es auch ein safer Space sein soll, muss darum ja auch so ein bisschen gekämpft werden und sich verständigt werden. Also es gibt einfach unterschiedliche Positionen zu bestimmten Themen und sowas. Wie ist da bei euch bisher die Erfahrung? Wie ist der Umgang mit Konflikten?
Klingt das ein bisschen blöd, aber ich glaube, so einen richtigen Konflikt hatten wir noch nicht.
Okay,
also
ja.
Gab es einfach noch nicht. Was ich schon mal erlebt habe, war, dass es ein Thema gab, wo es einfach eine stärkere Diskussion gab, wo man sich da einfach nicht einig war. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Konflikt war. Deswegen hat es bei uns so noch nicht hat es das noch nicht gegeben, nee.
Umso besser. Aber dann Stichwort Konflikt Part 2. Was wir eben auch immer wieder hören, ist, dass Menschen im Rahmen ihrer Arbeit oder ihres Umfelds, ihres kirchlichen Umfelds, ihrer Vorgesetzten oder sowas, da Konflikte entstehen aufgrund der Sachen, die sie posten oder tun. Oder auch bei manchen nur einfach, wie viel Zeit sie damit verbringen. Und es gibt dann, keine Ahnung, Neid oder Ähnliches. Habt ihr da irgendwie schon Erfahrungen gesammelt? Gab es da besondere Situationen oder gibt es da irgendwie Wege, die sich bewährt haben, wie ihr damit umgegangen seid, diesen Leuten irgendwie helfen zu können?
Also es gab es schon mal zu, ich sag mal, einzelnen Themen. Und das war dann aber auch eher bei uns im Bistumskontext, dass wir da gute Gespräche geführt haben und ja vielleicht manche Dinge nochmal beleuchtet, erläutert haben, weil das ja oft die Personen sind, die dann, ich sag mal, die Kritik äußern oder ja da irgendwie sagen, das ist nicht so gut, die ich sag mal, diesen Social-Media-Raum noch nicht für sich erschlossen haben, weil sie
Ja,
gar nicht
ja, ja.
so, also sie vielleicht auch nicht wissend sind, wie da kommuniziert wird.
Klar.
Und deswegen manchmal manche Dinge auch dann leicht erklärt werden konnten und gezeigt werden. Also es gab es schon mal, wo es dann um Arbeitszeit ging, aber das war auch relativ leicht zu klären, wo dann die Personen bei mir anrufen und sagen, wie kann ich das jetzt gut erläutern für den
Ja.
Vorgesetzten? Genau.
Aber das heißt schon, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, dass du schon angefragt wirst, auch als, was wir nennen, Lobbyistin für Social Media Arbeit im kirchlichen oder im Glaubensbereich, Glaubenskommunikationsbereich. Also du bist schon da, auch in der Rolle, Sachen zu erklären oder zu vermitteln oder irgendwie ja, klarzustellen, zu moderieren, wie auch immer.
Ja, also ich verstehe mich zumindest selber auch mehr oder weniger so und sage immer, ich bin irgendwie auch Beraterin für die einzelnen Personen und aber auch gerne für Personen in Bistümern. Also wenn da Leute sagen, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das angehen soll, das hatten wir auch schon, dass dann Leute anrufen und sagen, kannst du mir mal ein bisschen erklären, wie du deine Arbeit da so gestaltest und was können wir da gerade tun? So. Also ich sage immer, ich bin irgendwie die Koordinatorin, also ich halte, ich sag mal, den bunten Haufen zusammen und bringe die irgendwie immer wieder zusammen. Und ich verstehe mich aber schon eben auch als ja eine Form von Beraterin und ich bin und bleibe eben auch durch meine Ausbildung Seelsorgerin. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, der da einfach mit drin bleibt.
Stimmt. So, ich habe es ja schon in der Anfangsmoderation gesagt, wir sind ja als Netzwerke verpartnert und haben auch schon einiges zusammen gemacht, Aktionen auf Insta zum Beispiel und zuletzt offline, sehr, sehr schön, einen gemeinsamen Stand auf dem letzten evangelischen Kirchentag und auch eine nice Party. Wie wichtig ist dir und euch als Bodenpersonal das Weitervernetzen nach außen? In welche Richtung seid ihr da noch unterwegs? Bewusst auch jetzt nicht nur im Digitalen, sondern vielleicht auch andere Projekte. Also ist das zumindest eine Erfahrung, die wir gerade machen. Es ist nochmal eine ganz eigene andere Arbeit, aber die auch durchaus Früchte trägt. Also wenn man auch als Netzwerk sich weitervernetzt und nicht nur untereinander sozusagen.
Ja. Genau, das ist mir auch von Anfang an super wichtig gewesen, also zum Beispiel mit euch zu kooperieren und vor allen Dingen dazu zeigen, wir sind nicht geschlossen katholisch, sondern wir haben eine große Offenheit und schauen nach links und rechts und kooperieren da
Ja,
ja nicht nur mit euch, sondern wie
eben.
gesagt auch mit Facepower und mit Ruach und sind da gerade auch noch weiter am Schauen und strecken auch immer wieder unsere Fühler aus und sind da zum Beispiel auch mit katholisch.de immer mal wieder im Gespräch und schauen, wie wir mit denen auch vielleicht mal was zusammen machen können oder die fragen uns auch manchmal an für Themen. Also stecken, ich sag mal, so ein bisschen unser Feld ab oder unsere Fühler auch aus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Dadurch, dass meine Stelle in der Kommunikationsabteilung liegt, kriege ich ja manchmal auch irgendwelche bestimmten größeren Themen, die zum Beispiel über die DBK laufen oder auch gesellschaftlich nochmal, also Beispiel zu den Bundestagswahlen, dann irgendwelche Projekte oder irgendwelche Kampagnen mit, wo wir sagen können, wir schließen uns da einer Kampagne oder sowas an. Und da schauen wir sowohl im digitalen Raum als auch, ich sag mal, über die digitale Kirche hinaus, was da gerade so oben aufliegt, wo
Ja.
wir gut ins Gespräch kommen können.
Weil du es gerade erwähnt hast, ökumenisch, Zusammenarbeit evangelisch-katholische Netzwerke und Projekte und Kampagnen. Du hast darüber immer wieder Kontakt auch zu evangelischen Menschen, die in der digitalen Glaubenskommunikation aktiv sind. Stellst du nach wie vor, was das betrifft, Unterschiede zwischen den Konfessionen mit und wenn ja, welche? Also wie das Ganze gehandhabt wird oder in dem, wie die innerkirchlichen Entwicklungen sind, würdest du so sagen, als Beobachterin, die wirklich die Welten so ein bisschen kennt und so in denen sich bewegt, gibt es da größere konfessionelle Unterschiede, die man wirklich benennen könnte?
Also in vielen Punkten sehe ich keine konfessionellen Unterschiede, sondern da ist Kirche einfach gleich Kirche. Also da sind wir als christliche Kirchen einfach uns sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wir haben viele ähnliche Themen, die wir gerade jetzt so bearbeiten müssen und bearbeiten dürfen. Also es sind ja sowohl irgendwie schwierige Themen als auch manchmal ganz schöne. Und ich glaube, dass es trotzdem immer mal wieder auch innerkonfessionelle Dinge gibt. Und deswegen habe ich auch irgendwie gesagt, so ist es, glaube ich, wichtig, dass man so seine Räume trotzdem hat, aber eben auch darüber hinausschaut und ich sag mal, die Augen nicht verschließt und da irgendwie weiter gut im Gespräch bleibt und das auch, ich glaube, das ist auch manchmal hilfreich, sich zu vergewissern, dass man nicht alleine mit diesen Themen ist. Das kann ja auch sehr heilsam sein, zu wissen, wir sind nicht die einzige Kirche, bei der es gerade irgendwie rumort, sondern es ist in der evangelischen Kirche vieles nicht anders.
Genau, ja. Ich komme so ein bisschen auf die Zielgerade und deswegen kommen jetzt so die hypothetischen und Träumerfragen. Wäre es denn in dem Zusammenhang vorstellbar zu sagen, eines Tages, wir öffnen die Netzwerke über die Konfessionsgrenzen hinweg, also auch die, die aus den Institutionen kommen. Ruach macht das ja schon lange, aber Ruach ist ja tatsächlich auch, hat sowohl die Vor- und Nachteile dessen, dass es eben kein institutionelles Netzwerk ist, sondern letztendlich auch eine private Initiative war, aus der es hervorgegangen ist. Also ist das aber vielleicht ein Fernziel zu sagen, vielleicht sogar irgendwann interreligiös, oder ist es nochmal was Zweites? Also man sagt, man braucht schon eine Heimatbasis, von der aus man kooperieren kann, also eine bestimmte Größe, die in der eigenen Konfession oder der eigenen Religion zumindest bleibt, und dann kann man da Netzwerk und Netzwerk miteinander vernetzen, aber man muss nicht ein Großes aus allem machen.
Ja, ist eine gute Frage. Ich bin mir das Sprechen so, ich sag mal, links ein Männchen, rechts ein Männchen auf meiner Schulter, und das eine schreit, ja, auf jeden Fall öffnen. Das ist eh, also zukunftsweisend, sag ich immer, und das merken wir ja auch, ich sag mal, in der analogen Kirche, dass Ökumene weiter wächst und wachsen muss. Und ich glaube, dass das für den digitalen Raum auch wichtig ist. Also jetzt gerade, würde ich sagen, würde es zu einer Überforderung führen wahrscheinlich, weil es einfach zu viele sind. Das ist, glaube ich, aktuell die große Schwierigkeit. Also wenn ich mir die großen Netzwerke gerade anschaue und man würde sagen, macht ein großes Netzwerk draus, dann hätten wir eine Kirche voll. Also ist auch gut.
Das wäre organisatorisch eine ganz andere Herausforderung. Da müsste man ganz andere Strukturen haben. Ja, natürlich, klar.
Ja, und auch kommunikativ hätte das eine andere Herausforderung. Und das ist, glaube ich, manchmal, das merke ich, wenn es innerkonfessionell ist, dann sind manche Themen auch da schon schwer zu bearbeiten. Also ich nenne mal was ganz Starkes, nämlich das eucharistische Verständnis. Da sind wir uns innerhalb unserer eigenen Konfession schon nicht einig. Und wenn wir dann auch noch auf das Abendmahl schauen, und dann müssen wir das Eucharistieverständnis, also das kann total spannend sein, aber das kann auch zu einer Überforderung führen. Und das, glaube ich, da müsste man das Feld anders abstecken oder gucken, wie arbeitet man dann, welche Themen werden wie, wo. Ich finde es super spannend. Könnte man auch mal einen Testballon machen.
Ja, ein Pilotprojekt.
Aber genau, es funktioniert natürlich, aber das sehen wir ja zum Beispiel bei Ruach auch, da ist Netzwerkarbeit ganz anders.
Ja.
Also die Arbeit ist da einfach anders als jetzt bei uns im Bodenpersonal zum Beispiel. Das, weil ich ja in beiden Netzwerken auch Mitglied bin, kriege ich das zumindest auch irgendwie mit.
Ja.
Und das hat beides Vor- und Nachteile.
Ja. Dann bleiben wir doch mal beim Bodenpersonal. Auch jetzt eine TräumerInnenfrage. Welche Nah- und Fernziele würden dir fürs Bodenpersonal einfallen? Wo soll die Reise hingehen? Also wenn du vielleicht wirklich einmal, jetzt hast du vielleicht spezielle Projekte, die schon quasi in der Pipeline sind, aber auch wenn du träumen dürftest, wo dürfte das ruhig sich hin entwickeln?
Also ich habe verschiedene Träumereien. Eine Sache, die in naher Aussicht ist und worauf ich mich richtig freue, ist, dass wir in Zukunft auch einen kleinen Shop haben werden, wo man ein bisschen Merch von uns kaufen kann, sowohl für die eigenen Mitglieder spannend, als auch darüber hinaus, weil dieses, also die Flügel sind einfach cool auf einem Shirt.
Ja.
Also das ist so eine kleine Vision, und eine bisschen größere ist tatsächlich nochmal sowas wie eine Wertschätzung von weiter oben. Also wenn die DBK sagt, das ist super und ihr macht es überdiözesan und deswegen kriegt ihr ein Budget von euch, da würde mir so viel Arbeit erleichtert werden, weil ich mich nicht damit rumschlagen muss, wo ich jetzt Gelder für das nächste Treffen herkriege. Und die T-Shirts zum Beispiel, die können die Content-Creator gerade leider nicht kriegen, weil dafür haben wir kein Budget.
Ja.
Also solche Dinge, die wären ein Traum, wenn das in Zukunft klappen könnte.
Wenn du so einen Satz am Ende sagen müsstest, in dem du zusammenfasst, gelungene Glaubenskommunikation ist für mich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie würdest du den Satz ausformulieren?
Versuch's mal. Gelungene Glaubenskommunikation ist für mich, wenn das, was ich der anderen Person von mir mitteilen möchte, bei der anderen Person in aller Offenheit ankommt, sodass sie daraus für sich eine eigene Glaubenskommunikation entwickeln kann. Sehr komplex.
Aber toll. Nee, ganz ehrlich, das gefällt mir jetzt total gut, weil durch diese Gegenübertragung, ich finde es total gut zum Andocken, und das schließt die letzte Frage ein. Ich wollte nämlich so ein bisschen ungewöhnlich aufhören für diesen Teil. Nicht mit einer Gewissheit, sondern mir ist eingefallen, dass du in einem Interview mal gesagt hast, dass Glaube ohne Zweifel eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Das wäre zumindest was sehr, sehr Ungewöhnliches. Und das kann ich gut nachvollziehen. Gilt das auch für deine Arbeit, was Glaubenskommunikation betrifft? Ich finde nämlich, dieser Definition, die du gerade gesagt hast, ist das ja dann durchaus mit drin, dass auch die eigenen Glaubenszweifel mit übertragen werden sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. In dem Moment würde ich so sagen, wenn ich auch meine Zweifel benennen kann, kann das bei meinem Gegenüber oder bei der Person, bei der das anklingt, sowohl ja zu einer Offenheit führen, weil die Person merkt, ich kann da total andocken, oder ich kann dir was zurückgeben dafür. Also ich glaube deswegen, das geht immer in so ein Sender-Empfänger-Modell.
Ja.
Ja, also es geht
interaktiv.
Immer um so ein, genau. Und da geht es nicht nur um ein Geben oder Nehmen, sondern es geht immer auch darum, was hört die andere Person und was kann sie mir vielleicht dafür zurückgeben. Und bei diesen Zweifeln, die ich hoffentlich, das meine ich auch so, bis an mein Lebensende noch habe, weil die für mich einfach dazugehören, diese Zweifel immer wieder zu haben in Krisen und auch in Nicht-Krisenzeiten, die sind für die Glaubenskommunikation, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Anteil zur Selbstreflexion auch.
Ja. Ich danke dir. Wir kommen zu den zwei Standardfragen zum Schluss. Die kriegen alle unsere Podcast-Gäste gestellt. Deswegen kennst du sie vielleicht auch schon. Die erste Frage geht so: Digitale Kirche, beziehungsweise den Hashtag Digitale Kirche gibt es ja auch dazu. Dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Definitionen, ganz viele verschiedene Vorstellungen davon. Ganz für dich persönlich, was bedeutet digitale Kirche für dich? Was fällt dir dazu ein?
Digitale Kirche ist für mich ein wunderbarer Spielplatz, vor allen Dingen auf Social Media, aber es darf auch gerne darüber hinausgehen, wo sich Menschen über ihren Glauben und ihre Spiritualität austauschen.
Wunderbar, ich danke dir. Zweite Standardfrage, nochmal was für die Fantasie. Stell dir vor, du darfst dir eine Bühne aussuchen, ein Thema, worüber du auf dieser Bühne sprechen möchtest und ein Publikum dazu, also eine Zielgruppe. Worüber würdest du wo und zu wem gerne mal sprechen?
Ja, ich würde tatsächlich, es ist ein bisschen absurd und wahrscheinlich würden mich viele Kolleginnen für bescheuert erklären, aber ich würde tatsächlich gerne mal die Berufsgruppe der Priester einladen als Publikum und würde mit denen gerne mal über digitale Glaubenskommunikation sprechen. Ich hatte diese Ehre leider noch nie.
Okay.
Mal mit ein oder zwei Priestern, die irgendwo mit in der Gruppe drin saßen, aber ich wurde leider von den Priestern noch nie eingeladen und das wäre meine Bühne.
Wow, okay, das ist tatsächlich jetzt für mich nochmal neue Information. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt, weil also Leute bei uns aus dem Netzwerk und wir selbst auch ganz oft in Pfarrkonventen und ähnlichen, zumindest berufsgemischten Gremien sind oder Gruppen und Gruppierungen. Also, dass das bei dir noch so gar nicht so wirklich der Fall ist, das habe ich mir jetzt tatsächlich gar nicht ausgemalt. Okay, verstehe die Antwort auf diese Frage. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Eva, dass du da warst. Danke, dass du vor allem deine Zeit und dein Wissen, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Das war ganz spannend. Und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Ich muss es zwar nicht mehr sagen, aber trotzdem alle Infos und Links auch zu dieser Episode vom Yeet Podcast gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen, Kommentare und oder Anregungen habt, auch an Eva zum Beispiel, meldet euch gerne, wird alles weitergeleitet. Ihr kriegt uns zum Beispiel via DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder einfach über unsere Webseite www.yeet.de. Da gibt es außerdem noch alles mögliche andere zum Netzwerk, unser Newsletter, alle anderen Podcast-Folgen und vieles mehr. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Bis dann.